In der heutigen Episode begrüße ich Beat Steiner, Co-Founder und CEO von Agila. Mit der Vision, formularbasiert Geschäftsprozess erfolgreich zu digitalisieren, sind sie vor etwas mehr als 20 Jahren gestartet und haben sich in dieser Zeit vom Startup zum führenden Formularservice-Anbieter entwickelt. Dabei ist nicht nur ihr Renommee auf dem Markt gewachsen, sondern auch die Anzahl der Mitarbeiterinnen, oder besser, der Agilanerinnen, wenn ich in einem kreativen Porträt von ihnen lernen durfte. Herzlich willkommen, Beat. Schön, bist du da.
Danke, dass ich da sein darf, Adi. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr geschätzt.
Ich habe ganz kurz versucht, dich zu schreiben. Willst du noch etwas ergänzen oder korrigieren?
Ich staune. Also die Treffenden können es nicht sein. 20 Jahre abgebrochen in zwei Sätze.
Schön. Ich habe ja kurz erwähnt, ihr habt ja einen kreativen Beitrag gemacht, eine leichte Abkopplung an Netz Natur, an der Netz Natur Parodie von euch. Die hat mir auch sehr gut gefallen oder hat auch sehr gut eigentlich euch porträtiert, oder? Das ist erst kürzlich rausgekommen.
Genau, also wir haben eben dürfen vor ein paar Wochen unser 20-jähriges Jubiläum feiern. Und weil das doch ein spezieller Anlass ist, haben wir auch das Ganze drumherum ein speziell machen. Wir haben coole Leute bei uns, kreative Leute. Also wir sind nicht nur Ingenieure in dem Sinn, die hinter im Keller unten unter Einfluss von künstlichem Licht irgendwelche Programmziele raushacken, sondern wir haben auch bei uns sehr kreative Leute und die sind eigentlich mit so einem Vorschlag gekommen, eben mal so ein spezielles Video oder jetzt in dem Fall Intro-Video. Company-Video zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang ein bisschen zurückhaltend gegenüber dieser Idee, weil es ist doch irgendwie ja, ein ernstes Business, wo wir drin sind. Nichtsdestotrotz, unser Kreativmann, der Adi, hat sich durchgesetzt und hat gesagt, das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Lustig ist noch, eigentlich wollte man, wenn man so etwas macht, wie jetzt eben jetzt Natur mit dem Andreas Moser, wollte man eigentlich das Original haben. Und wir haben ihn herausgefunden, also wir haben ihn angeschrieben und er hat ihn zurückgemeldet, dass er so viele Anfragen bekommt, genau eben für so Sendungen, dass er das eigentlich nicht macht. Und hat aber dann überraschenderweise gesagt, es gäbe da Parodisten, die das machen. Und er hat dann den Link gemacht auf die Person. Und die ist dann auch eben bei uns erschienen. Wir haben uns da ein entsprechendes Drehbuch und so weiter gemacht. Und die hat das so gut gemacht, eben, dass jetzt von vielen Seiten kommen jetzt eigentlich gutes Feedback rüber. Über das Video und wir teilen das auch sehr gerne.
Sehr schön. Gut, Micha, das war kurz das Intro gewesen. Ich würde sagen, ich fange immer an mit drei Fragen, um ein bisschen warm zu werden. Die erste Frage ist immer auf dich abgeleitet und die anderen zwei die sind eigentlich immer etwa die gleichen. Die erste Frage ist, ich habe gehört, du hast neben deinem Geschäftssinn noch zwei Talente außerhalb vom Schaffen. Und das eine ist, dass du ein talentierter Fußballer bist und das andere, dass du gerne Rubik-Würfel lösest. Welches ist die grössere Leidenschaft?
Ja gut, das mit dem Rubik-Würfel, das ist irgendwie mal so ein ja, auf Deutsch gesagt, ein Furz gewesen, über ein Wochenende. Ich habe ich habe das mal gesehen und im Geschäft sind solche Rubik-Würfel rumgelegen und ich wollte mal schauen, wie lange es braucht, bis es einer kann. Ich habe das auch nicht gebracht, innerhalb von einem Wochenende auch wirklich können zu lösen und so lösen, dass es generisch ist. Das heisst, wieder können lösen. Ja. Ist jetzt aber nicht irgendwie zur grossen Leidenschaft geworden. Es gibt ja sogar Wettbewerbe und Weltrekorde.
Genau, so Speedcubing habe ich mal gesehen bei der Vorbereitung.
Genau, ja. Gibt es offensichtlich. Die schaffen das irgendwie in einem Bruchteil von wenigen Sekunden. Ja. Ich bin da weit davon weg. Und wenn jetzt du mir erzählst, dass du einen Rubik-Würfel würdest geben, dann wär das super, wenn ich es wieder schaffen würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es wieder schaffen würde, ist sehr wahrscheinlich nicht ganz so gross, wie dazu man es gehört hat. Ja. Aber Fußball ist natürlich eine Leidenschaft. Ja, das ist, ich bin in einem Bauerndorf aufgewachsen, wo es keinen Fußballclub gegeben hat. Es war dann aber so, gewesen, dass dann im Nachbardorf so einen Fußballclub hatte, aber er ein gewisses Alter müssen haben, dass ich dann gehen konnte. Und ich bin dem eigentlich immer treu geblieben, bis ich eigentlich jetzt habe ich so ein bisschen körperliche Beschwerden, wo es das Fußballspiel ein bisschen einschränkt. Aber ich sehe mich eigentlich als selbsternannten Fußballexperte. Das heisst, überall, wenn es eine Diskussion gibt, wollte ich mich möglichst einschalten in so einer Diskussion. Und natürlich meine Meinung vehement vertreten. ich habe das Glück, dass mein Umfeld auch eben sehr Fußball geprägt ist. Sowohl in der Familie wie auch im Kollegenkreis und im Geschäft haben wir auch etwa den einen oder anderen. Auch selbsternannte Fußballexperten. So haben wir da eine rechte Expertenrunde. Und ja, macht es natürlich interessant, dann eben im Geschäftsleben und eben Bits und Bytes und irgendwelche Excel-Verkaufs- und Umsatzzahlen eben noch ein zweites und ein drittes Thema zu haben, zum Bereden.
Sehr gut, ja. Also beim Fußballexperten oder selbsternannten Fußballexperten kann ich mich auch in diese Gruppe reinzählen. Ich kann dir dann nach unserem Gespräch noch meinen Podcast, den ich privat habe, dann kann dir, verstehst du vielleicht, was ich meine damit.
Sehr gut.
Genau. meine zweite Frage ist, im Business-Kontext kommt man ja auch immer Ratschläge über oder Hinweise, was man könnte anders machen. Normalerweise wird mir ja gefragt, sind so super Tipps gewesen, die du bekommen hast. Ich frage jetzt aber mal ein bisschen in die andere Richtung. Ist dir etwas geblieben, wo du sagst, ich bin froh, habe ich den Ratschlag vielleicht nicht befolgt oder vielleicht sogar befolgt und gesagt, das weiss ich jetzt, in Zukunft mache ich das nicht mehr?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Was bei uns auch ein bisschen speziell ist, eben, wir sind eigentlich in einer Zeit gestartet, wo noch weit weg von Start-up, wo noch weit weg von irgendwelchen Investorenrunden, Pre-Seed, Series A, Family and Friends und whatever, was man da alles könnte. Das war eine Zeit, wo es in Zürich den Technopark vergeben hat, wo so erste scheuche Versuche hatte, irgendwelche Start-up-Landschaften aufzuziehen. Und wir sind ja eigentlich gestartet, eigentlich, weil es ist eine schwierige Zeit war als Informatikingenieur, 2002, 2003. Es ist eigentlich die Blase, also die 2000 Millenniumsblase, IT-Blase ist ja geplatzt und es ist dann recht schwierig gewesen, auch Jobs zu finden. Das ist vorher und nachher nie mehr passiert. Und was aber bei uns jetzt ein bisschen speziell gemacht hat, ist, um dann nachher auf deine Frage zu kommen, eben wir sind Ingenieure gewesen mit einem so ein bisschen Blick über den Tellerrand aus. So, eben wie funktioniert, nicht nur, dass das Programm funktioniert, sondern wie kann man das eben auch verkaufen, wie kann man das weitertreiben, kann man etwas generisch machen. Und durch das haben wir eigentlich relativ früh eben irgendwelche Ratschläge bekommen, eben sich mit irgendwelchen Businessplänen und so weiter zu beschäftigen. Generell eine Planung aufzustellen und so weiter und so fort. Und wir haben das eigentlich relativ lange nicht gemacht. Also wir haben von Tag zu Tag geschaut und wir haben relativ lange eben unser Unternehmen über das Bankkonto geführt. Das heisst, wir haben nicht irgendwelche Cashflow-Bilanz, Erfolgsrechnungen, Kennzahlen eingeführt bei uns, sondern haben einfach geschaut, was ist rum. Und wenn etwas rum war, haben wir es ausgegeben. Wenn etwas rum war und wir haben es ausgegeben, haben wir es geschaut, wie wir es ausgeben und dass wir es irgendwann wieder messen können, dass wieder etwas retour kommt. Und wir sind eigentlich dort fast jahrzehntelang gut gefahren mit dem. Gibt dann auch irgendwann ein gewisses Gefühl für gewisse Kennzahlen. Heute sind wir in so einer Grösse und ich muss sagen, ja, heute geht es nicht mehr einfach so über das Bankkonto irgendwie oder über einen operativen Cashflow irgendwie die Firma zu führen. Das braucht dann schon ein bisschen mehr. Aber es hat einem über all die Jahre so ein das Gefühl gegeben, ein Näschen, für eben das Monitoring, wie geht es im Geschäft, wie kann man das Geschäft beurteilen, wie kann man das Geschäft weiterentwickeln. Und ich könnte merken, ich mache ja jetzt gerade nebenbei ein EMBA an der HSG in St. Gallen, wo ich eigentlich merke, die Praxiserfahrung, die wir können machen, jetzt gemappt aufs Theoretische, das ist ja gar nicht weiter weg. Das hat ein bisschen andere Begrifflichkeiten.
Ja.
Darum auf deine Frage zurückkommen. Ja, wir sind eigentlich froh, haben wir nicht zu früh anfangen, sag jetzt mal, einen theoretischen Ballon aufzubauen, wo dann vielleicht auch wieder hätten können platzen, sondern haben eigentlich gespult von Tag zu Tag. Wir müssen aber auch sagen, eben, auf unserem Weg sind immer wieder Leute gewesen, die dann im richtigen Augenblick vielleicht aber auch gerade den richtigen Tipp gegeben haben. Gerade jetzt in meinem familiären Umfeld oder im Dani seinem familiären Umfeld oder dann die ersten Mitarbeiter, die heute noch bei uns sind, die dann sehr schnell auch gekommen sind und gesagt haben, hey Guys, da geht ihr in die falsche Richtung, korrigiert das bitte. Ja, die dann uns dann wieder auf den richtigen Weg zurückgebracht haben.
Ja.
Beantwortet das deine Frage?
Definitiv, ja. Es ist auch eine Antwort, die ich sehr gerne höre, oder? Also, ich finde, das Bauchgefühl wird auch oft unterschätzt, oder? Also, ich bin zwar auch ein zahlentriebener Mensch, aber vor allem am Anfang von meinem Business, die Tipps, die man alle überkommt, wie man es am besten angeht, dass man schneller noch erfolgreich ist und so, sind meistens irgendwie aus meiner Sicht eher gefährlich, wenn man wenn das gegen eigentlich die Ideologie ist oder irgendwie gegen die Idee, die man grundsätzlich mal gehabt hat, oder? Also, manchmal kann es auch ein guter Weg sein, aber vielleicht nicht der eigene Weg sein. Und ich finde halt, das Bauchgefühl kann schon sehr oft jetzt in einem ersten Schritt sicher mal leiten, ja, ist das der richtige Typ oder nicht? Und finde ich auch sehr gut. Oder eben halt das, was du auch gesagt hast, noch mit Tipps oder Ratschlägen, die euch reingekommen sind, die ihr dann trotzdem auch haben abgewogen wahrscheinlich, eben, ist denn jetzt das für uns auch passend oder nicht, ist ja dann auch wieder ein Bauchgefühl-Entscheid am Schluss, oder? Wo ihr müsst sagen, ja, passt denn das in unsere, ja, unsere Firma, in unsere Unternehmung innen am Schluss und vielleicht auch in unsere, ja, Ideologie innen.
Ja, genau. Ja, aber was vielleicht noch speziell ist, wir haben, wenn man jetzt uns zwei Gründer mal anschaut, nachher hat sich das noch weiterentwickelt, ist eigentlich speziell, dass wir fast keine Überlappung haben von den Interessen, oder? Mhm. Also wir haben zwar beide das gleiche Fundament, wir haben beide technische Ausbildung und dann haben wir aber eigentlich trotz dem gleichen Studium uns eigentlich recht gut ergänzt. Also kommen so die Olympischen Ringe, sind zwar nicht irgendwie, was sind es bei der Olympiade, 6 Ringe, sind es nur 2 Ringe, genau. Und fast keine Überlappung. So hat sich eigentlich dann überall das Interessensgebiet oder Kompetenz haben sich dann eigentlich relativ schnell, würde man sagen, skaliert, also vergrößert, oder? So. Und aber gleich sind wir das Zweite gewesen und dann auch nachher dann, eben nach 2, 3 Jahren sind die ersten Mitarbeiter dazugekommen, haben wir echt so die Kompetenzen können erweitern. Das heisst, du bist eigentlich nie der Maverick gewesen, der alleinige Hero in the Desert oder Cowboy in the Wild Wild West, wo dann irgendwie sich gegenüber alle durchgesetzt hat, sondern du bist immer das Zweite und dann eben noch das Dritte und das Vierte gewesen. Mit Hilfe auch zum Teil von außen. Und das hat sich immer so ein bisschen Konsens gegeben, oder? Und heute mit dem theoretischen Wissen, was ich jetzt natürlich aufgebaut habe, weiss man, dass es eigentlich von Anfang an ist eigentlich eine Corporate Governance, wo sich so aufgebaut hat, halt eben nicht von der Theorie her, sondern halt so ein bisschen gewachsen, wie kleine Pflänzchen, sodass eigentlich verschiedene Stärken da gewesen sind und dann aber eigene Konsens hat müssen gefunden werden für gewisse Sachen und gewisse Entscheidungen. Und ja, heute lernt man das in der Theorie. Die heutigen Studenten müssen Corporate Governance in der Theorie und Bücher lesen. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir eben das dürfen, am lebenden Objekt können, so weiterentwickeln.
Sehr schön, sehr schön. Ja, wir sind schon recht in der Tiefe. Wir kommen natürlich dann noch einmal, eben der Hauptteil geht natürlich um die Firma, die du jetzt gesagt hast, wie als wir das gegründet haben. Ich habe noch eine letzte Frage, um so ein bisschen in der Warm-up-Phase drin bleiben. Und das ist, hast du gerade ein Thema, das dich sehr interessiert, wo du noch nie Zeit gefunden hast, irgendwie einen Deep Dive vorzunehmen?
Oh, das sind viele Themen. Aber ich habe es vorhin erwähnt, ich mache gerade eine Weiterbildung.
Ja.
Ich bin da zum Teil ein reingeschöpft worden. Auf der anderen Seite auch habe ich eben so das General Management Interesse, das nehme ich mit. Also von Haus aus interessieren mich verschiedenste Sachen. Und was ich jetzt so ein bisschen eben gerade merke und lehre halt, ist, dass es gibt sehr viele Gebiete in dem General Management, wo man sich auch gerne würde mehr darum kümmern und ein bisschen tiefer jetzt auch sich lohnt. Nichtsdestotrotz probiere ich das irgendwie so ein bisschen, nicht nur an der Oberfläche, aber eben so gesamtheitlich zu sehen. Aber das ist sicher etwas, was mich gerade interessiert und ich hoffe, dass ich ein bisschen Zeit auch dafür habe. Da gibt es ja noch so Diplomarbeiten und so weiter und so Leistungsnachweise, die man muss erbringen. Und da hoffe ich sicher, die entsprechende Zeit zu finden. Ich bin aber dann zuversichtlich, weil wir eben im Geschäft viele Kompetenzen können weitergeben und verteilen. Und privat gibt es schon das eine oder andere, wo ich eben noch gerne machen würde. Oder? Mein Leben war sehr Fußball geprägt. Dadurch hat es relativ wenig Raum für andere Sachen gegeben. Meine Familie ist sehr, sehr nah am Wasser. Baut, hat die Bau gesagt.
Nicht emotional, dem
Fall. Emotional auch. Sehr mit Wasser verbunden. Ja, ja. Das heisst, wir haben so einen gemeinsamen Nenner mit einem Boot gefunden, wo alle daran Spass haben, weil ich bin eigentlich fast wasserscheuch. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt eigentlich so das gemeinsame Hobby, das allen gefällt. Es sind alle Lebensretter, also SLRG, meine Töchter und meine Frau auch. Sehr stark involviert. Aber was mich auch reizt, ist eben so ein bisschen neben Massen, neben dem Fußball, wäre vielleicht mal eben, vielleicht mal Golfkurs. Für das habe ich jetzt überhaupt keine Zeit gehabt.
Kann ich empfehlen.
Ja, das können viele Leute gerade empfehlen.
Mental sehr gut, ja, abschalten, ja. Genau, alles Mögliche.
Und das fasziniert mich sehr, also gerade die mentalen Sachen, oder? Auf Punkt irgendwie halt eben die nötige Leistung können zu bringen können.
Ja. Ja.
Ich mit meinem Bruder, also ich habe mehrere Brüder, wir sind eine grosse Familie, aber immer wieder Kämpfe gehabt vom Minigolfplatz.
Ja, ja.
Genau, und das würde mich schon sehr interessieren. Ich weiss aber auch, ich habe einen gewissen Ehrgeiz. Das heisst, ich muss dann irgendwie auch die entsprechende Zeit finden. Ich werde dann auch dranbleiben und nicht irgendwie so, ja, jetzt einmal und dann das nächste Mal wieder, sondern das Projekt anzunehmen und dann auch irgendwie durchzuziehen mit, was es da alles braucht, Platzreife und was auch immer.
Genau.
Aber das würde mich reizen, ja. Das Golf und das andere, was auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, sind bei mir die Sprachkenntnisse. Also ich habe nie die Gelegenheit gehabt, irgendwie einen längeren Auslandaufenthalt zu machen. Ich schlage mich da eigentlich seit Jahren eben irgendwie durch mit Englisch und ein bisschen Französisch.
Mhm.
Ja, und das sind sicher, wenn ich hoffentlich mal ein bisschen Zeit habe, mich dort würde betätigen in denen.
Ja, sehr viele spannende Ansätze natürlich und braucht auch noch ein bisschen Zeit, würde ich jetzt sagen, wenn alle diese Sachen willst, unter einen Hut bringen, oder? Also es gibt ja auch Priorisierungsfragen, oder? Dann.
Ja, ich glaube, das tut sich mein Leben durchziehen, die Priorisierungsfragen. Hingegen, aber das ist auch manchmal in Tagesform abhängig.
Mhm, klar.
Oder auch noch ein bisschen nach Lust und Laune. Das Geschäft selber hat sehr viel Raum eingenommen in den letzten 20 Jahren. Durch das hast du die anderen Lücken halt dann irgendwie gefüllt. Ich mache mir jetzt aber nicht irgendwie grosse Gedanken, dann und dann mache ich das und das, sondern in der Regel ist es so, ich brauche eine gewisse Zeit, bis ich etwas starte. Wenn ich es aber starte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich durchziehe, dann sehr, sehr gross. Aber was ich jetzt in einem Jahr oder in zwei oder in fünf Jahren mache, da werde ich jetzt nicht unbedingt einen Plan aufstellen.
Ja, das glaube ich so, dass solche Sachen macht ja das auch wenig Sinn, dass man das so planen kann. Das muss man wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen auf sich zukommen.
Ja, genau.
Als nächster Punkt oder als nächstes Thema habe ich eigentlich, dass wir bei dir ein bisschen in die Vergangenheit kumpeln. Was hast du gemacht, bis du eigentlich an den Punkt gekommen bist, dass du Agila gegründet hast und auch der CEO geworden bist? Ich habe etwas gesehen, als ich ein bisschen recherchiert habe, dass du aus einem bisschen anderen Bereich kommst. Also du bist Maschinenmechaniker, hast du eine Lehre gemacht, oder, wenn ich das richtig gesehen habe?
Das hast du richtig gesehen, genau. Ich bin also in Wico und Kanton Luzern aufgewachsen. Ich bin dann, wenn man aus Wico kommt, kann man dann entscheiden, ob man auf Reiden oder auf Sorsi oder auf Zofingen geht.
Mhm.
Ich habe dann gedacht, ich halte die Luzerner Fahne hoch und gehe in Aargau. um die zu verteidigen. Ich habe dann die Bezirksschule gemacht und ich habe dann gemerkt, dass ich nicht unbedingt ich bin nicht gerade der Fensterplatzschüler gewesen, aber doch so ewig im Schulzimmer hocken, das ist mir schon nicht gelegen. Ich habe dann eine Lehre können machen bei der Müller-Martini Zofingen, Druckverarbeitung. Ist jetzt überhaupt nicht mein Traumjob. Ist eine sehr vielseitige Lehre gewesen. Eben am Morgen um 7 Uhr anfangen, einstempeln, 12 Minuten Pause, nachher dann wieder ausstempeln am Mittag und dann wieder einstempeln und schweißen und heiß im Sommer und den ganzen Tag stehen, bohren, fräsen und so weiter und so fort. Also sehr prägend. Genau. Und vielseitig, weil es eben grafische Industrie war, aber dann hat er auch gemerkt, hey, für mich muss dann irgendetwas anderes auch geben. Ich hatte dort eine schlaflose Nacht gehabt, oder so verzweifelte Tage oder Sonntagabend, weiss ich noch, wo ich dachte, du, jetzt gehst du am Montag dort wieder in die Stollen und so weiter. Durch das aber auch sehr schnell den Blick so ein bisschen für anders dann auch ein bisschen entwickelt. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich dort die Berufsmatur, die dazu mal ganz neu war, können machen. Wir waren, glaube ich, der erste Jahrgang gewesen. Niemand hat gewusst, was man mit uns machen oder anfangen. Aber was ich dann gewusst habe, ist, ich habe dann irgendwann mal dann als Tech gehen. Jetzt aber Tech, oder? Ich habe dann mich ja so ein bisschen interessiert für so betriebswirtschaftliche Zusammenhang und hat mich eigentlich eher so ein bisschen um Wirtschaftsinformatik interessiert. Aber aus einer technischen Richtung hat man das nicht können machen.
Ja.
Also hat man dann eigentlich die klassische Informatik müssen studieren. Und lustig ist noch, wieso Informatik? Weil eben, ich habe als ich das Studium angefangen habe und in der Lehre, ich habe vielleicht gewusst, dass man einen Computer anlädt und wo abstellt. Interessant war aber, oder, das Jahr 2000 Problem hat sich dann so ein bisschen angebahnt, oder? 98, 99. Die Informatiker waren sehr gesucht gewesen. Und ich weiss, als ich mich angemeldet habe fürs Tech, ich weiss nicht, wie die an die Adresse hergekommen sind. Auf AV hat sich dann die Zürich Versicherung zum Beispiel bei mir gemeldet und gemeint, jetzt, ich sei doch wahnsinnig, da irgendwie 3 oder 4 Jahre studieren und so weiter. Ich zähle doch zu der Zürich Versicherung gekommen. Es ist verjährt. Ich glaube, ich kann den Namen sagen. Es ist verjährt. Soll ich dort hinkommen, ja. Weil ich dort die gleiche Ausbildung haben und irgendwie noch 4000 Franken verdienen im Monat. Mhm. Mhm. Und so haben die probiert, irgendwie die Leute, die Ressourcen, ja, irgendwie zu bekommen, oder? Und dazu mal ist es ähnlich gewesen, wie es auch heute ist, dass Fachkräfte gesucht sind, und gerade so mit Informatikkenntnis. Und irgendwie habe ich mich dagegen entschieden. Das hat sich dann kurzfristig nicht gelohnt, weil am Anfang war das Tech sehr hart gewesen für mich. Eben nicht irgendwie aus der Informatik oder aus dem Elektronikberuf gekommen aber, und das einmal dann durchstanden ist und es wieder sehr stark gesiebt und ich habe es dann irgendwie immer geschafft, in dem Sieb irgendwie hängen zu bleiben und nicht durchzugehen. Hat es dann irgendwann so ein bisschen Interesse entwickelt und auch gemerkt, eben, dass es irgendein Tätigungsfeld ist, wo ich Freude könnte daran haben, sofern es nicht zu fest in Technik geht.
Ja.
Halt immer auch wieder eben der Business-Kontext auch hat und auch ja, aber über das Tellerrand ausschauen, wie bringt man so eine Software in ein Business hinein, das hat mich dann eigentlich mehr interessiert. So, auf jeden Fall, long story short, als Tech gegangen und hat die Möglichkeit gehabt, andere Sachen können zu machen oder eben zu einer anderen Firma gehabt, nicht gemacht. Und wo wir rausgekommen sind, also gerade vorhin schon erwähnt, da sind wir wirklich praktisch angespeuzt worden auf der Strasse. Wir sind wirklich den Jahr gegangen, wo nicht gebraucht worden ist.
Ja.
CS und UBS hatten irgendwie Stellen gehabt und die cleversten von der Klasse, die haben dann dort hingehen oder die beiden. Und der Rest hat dann irgendwie müssen schauen, wo sie bleiben. Die einen sind dann Skifahren oder irgendwo reisen. Ich hatte das Geld nicht gehabt.
Ja.
Wir haben aber glücklicherweise eine coole Diplomarbeit gemacht. Können machen und aus dem heraus dann eigentlich so starten.
Genau, eben, du hast ja auch vorher gesagt, du hast im Studium deinen Mitgründer, den Daniel, kennengelernt. Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich mit ihm das Interview hätte, würde er wahrscheinlich sagen, im Studium hat ihn wahrscheinlich der Bereich mehr interessiert, der dich weniger interessiert hat. Und, also, so wie du es vorher gesagt hast, oder? Dass dort das schon relativ klar war, oder? Also, Verteilung, oder hat sich das irgendwie noch so gebildet?
Exakt so. Also, wir sind eine Lerngruppe gewesen.
Ja.
Also, wir haben uns irgendwie gefunden, weil wir uns irgendwie besonders gerade sympathisch gefunden haben, oder irgendwie irgendwelche Studentenparty zusammen versoffen sind. Er hat auch null Interesse an Fußball oder so. Ja. Das heisst, wir haben uns eigentlich gefunden, weil er hat die Informatik und Technik gut verstanden. Und ich habe so ein Business rundum, als General Management, BWL und so weiter, das habe ich ihm erklären können. Und lustigerweise war er noch der Dritte in dieser Lernrunde, der dann nachher auch zu uns kam, der Andi okay. Sommer, der heute immer noch bei uns ist. Er hat jetzt gerade das 15-jährige Jubiläum.
Oh wow, okay.
Bei uns. Wir sind dann so eine Lerngruppe gewesen, mit noch, vielleicht noch 2 anderen dabei. Aber es war einfach so gewesen, wie der Olympische Ring. Also jeder war so clever gewesen, dazu mal, können wir sagen, dass er seine Kompetenzen nie gebracht hat und sich hat berieseln von den anderen Kompetenzen. Und
dann haben so wir auch gewusst, ihr müsst zusammen die Diplomarbeit machen wahrscheinlich, oder?
Ja, also das hat sich dann irgendwie so ergeben, wie es eigentlich solche glückliche Fügungen gibt. Aber so war es schwierig, ist an Jobs hergekommen, sind auch Diplomarbeiten eben relativ, ein bisschen fad gewesen, würde man heute sagen. Und der Name CS hat dann natürlich dann gezogen. Der Dani hat dort eine Beziehung gehabt über seinen Vater, können so etwas anzureissen. Und das hat natürlich wahnsinnig gezogen.
Ihr habt ja dort die Diplomarbeit, ist ja darum gegangen, um die Organisation oder die Papierberge eigentlich einzudämpfen oder die Effizienz zu steigern bei der CS. Aber du hast jetzt gesagt, es hat eine Beziehung gegeben. Ist denn das schon so gewesen, als ihr Diplomarbeit gestartet habt, dass dass man das der CS gesagt hat und gesagt hat, du, was können wir für euch machen? Oder ist das eure Idee gewesen schon und gewusst, die bräuchten dort Hilfe und haben ihr das einfach wie für sie erstellt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es ist eigentlich ähnlich, wie es auch heute noch ist. Also das heisst, du laufst irgendwo an einen Ablauf hin, wo ja, die Leute, die in diesem Ablauf innen sind, oder sich gar nie Gedanken gemacht haben, ja, wie könnte man das vielleicht effizienter machen, oder?
Ja.
Und wenn man so ein bisschen eine Aussensicht dann hat, einbringt und dann halt sieht, hey, da hat man Ineffizienzen drin. Heute hat man vielleicht noch eher ein Gefühl, oder? Heute merkt man, ah, da ist Papier, du hast scannen und so weiter, ja. Da muss man irgendetwas unterschreiben und hat man eher ein Gefühl. Dazu mal, oder? Wo sag jetzt mal so, ERP war in aller Munde gewesen, also Kernapplikationen, die digital abzubilden. Alles rundum, das war noch weiter weg gewesen, oder? Ja. Und ERP, oder? So Business-Applikation, dort hat man langsam so ein Gefühl gehabt. Aber so ein bisschen eben Prozesse.
Und wie bekommt man es drin? Ja,
wie komme ich ein Grossrechner, bin ich eine Grossbank am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, richtig konfiguriert rein? Oder?
Ja, ja, ja.
Das ist die Zettelwirtschaft, oder?
Ja,
und
ja.
Die Zettelwirtschaft und Excel. Irgendeiner kommt auf die Idee, ja, ich könnte die einzelnen Zettel nummerieren und irgendwie eine riesengroße Excel-Liste abbilden.
Ja, ja, ja.
Und dann plötzlich arbeiten 200 Leute mit der Excel-Liste. Der Linke sagt, das muss an diesem Platz. Der Nächste sagt, ja, das muss so angemalt sein und so bestellt.
Ja.
Der eine muss die Software dann installieren. Der Nächste muss das Programm drauf tun und so weiter und so fort. So. Und so tut sich dann so ein Prozess etablieren, wo, wenn man drinnen ist, und das weiss ja jeder selber auch für sein Privatleben vielleicht, oder? Dann irgendwann akzeptiert man das und dann ist es einfach so, oder?
Ja.
Und dann kommen ein paar junge Schnösel dazu mal und sagen, hey, Jungs, Logit, ich könnte das so und so machen. Dann könnt ihr mehr Zeit für eure eigentliche Arbeit und nicht mit administrativen Aufwand euch beschäftigen. Und so war es dann auch gewesen. Also die haben es dann sehr ernst genommen. Wir haben das zuerst konzeptionell beschrieben und dann haben wir ja Zeit gehabt. Wir haben keinen Job gefunden. Oder das Gefühl gehabt, wir würden keinen Job finden und haben dann angefangen zu programmieren. Ja, und dann haben wir ja gewusst, es funktioniert, weil ich kann nicht gut programmieren, meine Kollegen gut programmieren, aber ich kann gut vor Leuten stehen oder ich kann gut das konzeptionell irgendwie zu beschreiben oder ein Marketing PowerPoint Präsentation zu machen oder eben nachher dann ein Business rundherum eigentlich aufbauen. Und so hat es eigentlich von Anfang an relativ gut geklappt.
Ja, das ist natürlich sehr cool. Ich meine, eben mit so einer Arbeit nachher, dass ein Business entsteht, oder da habt ihr ja auch, ich nehme an, auf Basis von dem irgendwie der gerade die Firma gegründet, oder habt ihr das zuerst noch so ein bisschen separat gemacht, oder ist gerade klar gewesen, dass ihr die Firma gerade gründet, oder?
Ja, ich bin der Meinung, wir, uns ist relativ klar gewesen, dass wir das Gefühl hatten, dass das irgendwie das Potenzial. Ja. Also wir haben die Firma noch während dem Studium, also vor dem Abschluss, gegründet.
Ja.
Einfach, um auch irgendwie ein Gefäß zu haben. Und vielleicht ist das Gefäß gar noch nicht in Finanztrieben gewesen, sondern einfach auch so ein bisschen, wenn du eine Firma hast, dann ist es nicht irgendwie einfach ein Luftballon, wo du einfach mal startest, sondern dazu mal war das noch anders gewesen als heute. Also das war ein schwieriger Weg, eine Firma zu gründen.
Ja.
Gewesen, oder? Also wir hatten dann auch viele Kosten gehabt. Das ist Das ist kein Begriff mehr.
Ja, heute ist es sehr einfach. Ja.
Wurde, oder? Und dazu war schon so Pontius Zibilatus. Hast du fast ein Pfarrer gehen, sagen geholt, für das Ding. Du kannst eine Firma gründen. Also, wir waren auf jeden Fall bei einem Gemeindeschreiber gewesen, der irgendwie uns auch noch ein paar tausend Franken abgeknöpft hat für seine Unterschrift. Anyway, das hat dann so ein bisschen das Gefäß gegeben, hey, wir meinen es ernst, oder? Also, nicht irgendwie, jetzt schauen wir mal und beim ersten besseren Jobangebot oder so springen wir da ab.
Genau.
Es ist eher so die Motivation gewesen, das ernst meinen und sicher mal ein Jahr durchzuziehen.
Ist wahrscheinlich auch, wenn ihr gerade mit einer Grossbank angefangen habt, ich weiss jetzt nicht, wie in dieser Zeit die Möglichkeit so gewesen wäre, als Freelancer gerade direkt zu einer, oder als, Zweikopfteam irgendwie, wo keine, sage jetzt mal, Entität hat, irgendwie juristische, wäre es ja vielleicht auch gar nicht so einfach gewesen. Die haben wahrscheinlich auch irgendwelche, weiß auch nicht, Verträge wahrscheinlich mit euch gehabt, weiß nicht, Rahmenverträge oder was auch immer ist wahrscheinlich auch einfacher, wenn man dort irgendwie eine Firma auch auf der Gegenseite hat.
Also dazu war ganz klar, ja. Also, ja. Aber es ist eigentlich nicht normal gewesen, dass sich junge Leute selbstständig machen.
Ja.
Und dann gerade eben ein GmbH, oder? GmbH, das hat sich auch dann erst später so ein bisschen als Standard-Template entwickelt.
Ja.
Und wir gestartet sind, ist die GmbH eigentlich so ein bisschen wie sie fast schon, sie ist noch in die Nase gerümpft worden. Ja. Also, man gewusst, die meinen das ernst und GmbH und Handelsregister und was auch immer. Aber so eine einfache Gesellschaft wäre sie schon viel einfacher gewesen.
Ja.
Und eigentlich ist man aber in der Schweiz nur jemand gewesen, wenn man eine AG
gehabt.
Das war noch die Zeit gewesen, also, oder? GmbH hat so ein bisschen noch, ja, irgendwie wollen sie etwas machen, aber gleich nicht richtig.
Ja.
Haben irgendwo ein Geld gefunden und haben jetzt irgendwie mal 20.000 Stutz irgendwo her, was auch immer. Aber wirklich etwas gewesen. In der Schweiz ist dann war zwar ein AG gewesen. Und vielleicht noch schnell zu der CS. Also, wir hatten ja dann auch die Hoffnung gehabt, ja, jetzt können wir da für die grosse Credit Suisse etwas machen. Und das war dann überhaupt nicht so gewesen. Also, manchmal war es fast erschwerend gewesen, wenn du zu jemand anderem gegangen bist.
Oder? Dass sie gemeint haben, sie seien zu klein.
Und eben, ja, wie, also der einfachste Fall ist, ja, man geht von der CS zur UBS, oder?
Ja.
Und dann gehen wir zur UBS und die UBS ist heute ein sehr geschätzter und ein grosser Kumpel von uns, aber also erst Telefonat mit UBS und durchkämpfen und was auch immer, also das hat jetzt niemand interessiert, im Gegenteil, das war eher eine Schwäche gewesen, wenn man gesagt hat, ja, wir arbeiten für die CS, also das hat sich noch wie ein rotes Tuch hat sich das durchgezogen. Gerade so die Kombination, die man vom Haus aus erwartet, dass es eigentlich befördernd wäre.
Ja.
Oder? Kanton Luzern kommt. Ja, dann gehen wir doch mal zum Kanton Zug.
Ja.
Und dann gehen wir zum Kanton Zug und sagt der Kanton Luzern, sie kommt.
Ja.
Dann sagt der Kanton Zug, ja, schön. Aber was die machen, das machen wir. Gerade um 180 Grad verdreht.
Okay.
Und bei der Energieversorgung genau gleich. Oder hat man da der kommt und dieser kommt. Das muss jeder seine eigene Erfahrung machen.
Ja.
Genau, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu fest Kunden bashen.
Nein, natürlich, ja. Wir sind ja jetzt im Fall, wo wir noch das Zweite sind, oder? Und das hat sich ja dann, eben, du hast vorher gesagt, ihr habt so gestartet und sind ja dann in den nächsten Jahren sind ihr dann schon die ersten Mitarbeiter dazukommen. Schon dort ist eigentlich der Fokus auf Prozess, also auf Formular und Prozess gelegen, oder, wo ihr gestartet sind, oder?
Ja, also in der Nachbetrachtung oder mit dem Rückspiegel, den wir jetzt haben, oder? Eben, sieht das sehr romantisch aus, oder? Und sehr schlüssig, oder? Irgendwie eben alles ein Schlag auf Schlag und so weiter. Das war überhaupt nicht so gewesen, oder? Was wir herausgefunden haben, ist, oder wir entwickeln etwas für eine Grossbank und auch, dass man dort nicht ein falsches Bild hat. Also für eine Grossbank etwas entwickeln, da sind jetzt nicht gerade irgendwie 100'000 von Franken geflossen. Ja. Also da ist sehr, sehr viel Fronarbeit, also eigentlich nur Fronarbeit und dann mal vielleicht mal 30'000 Franken, oder? Und dann vielleicht mal noch einmal 50'000 Franken. So ist das gelaufen.
Ja.
Und was wir mehr dann hatten, ist eine riesige Menge an Code. Und der Code, da hat man dann, das ist eine Illusion, und ich heute noch habe, oder? Ich habe ja eigentlich das Gefühl, wir könnten den Code kopieren, ein bisschen anders anmalen, und dann hat man eigentlich ein Produkt, das bei weitem nicht so ist. Oder?
Ja.
Und dazu mal, und eine riesige Menge von Code, und hat dann gemerkt, ja, wenn man das adaptieren oder generisch machen, dass es das sehr viel braucht. Und, und jetzt in der Retour-Betrachtung haben wir eigentlich dazu mal einen richtigen Entscheid getroffen, dass eigentlich, das Frontend, das UX, heute ist es ja Key, UX oder User Experience, wie man umgeht und wie man das richtig darstellt, dass die Leute relativ einfach ihre Daten können eingeben und auch gefördert werden. Dazu mal ist ja unsere Problematik Papier to Paper, oder? Und Papier und Paper, oder, ist eigentlich so ein bisschen das PDF-Format, oder, hat es so ein bisschen geholfen. Weil das PDF-Format hat einen Vorteil gehabt, es ist auf jedem Device, egal ob es gedruckt wird, oder dazu mal auf einem Desktop oder auf einem Laptop oder was auch immer für ein Programm verwendet worden ist, hat das gleich ausgesehen wie auf dem Pult, auf Papier.
Ja.
Das ist der grosse Vorteil. Das ist das PostScript-Format. Mhm. Das hat ein PDF übernommen. Unter das haben wir uns eigentlich dort Gedanken gemacht, wie könnte uns das helfen, oder? Mhm. Damit wir mindestens ein Problem weniger haben, das UX, oder? Dateneingabe. Und auf dem raus haben wir dann gemerkt, hey, das hat Formularfunktionalitäten, oder? Das PDF ist nicht nur gucken und drucken, sondern ist eigentlich eine Eingabemöglichkeit. Und dann haben wir realisiert, dass eigentlich, ja, wenn wir so eine Eingabemöglichkeit haben, müssen wir uns nicht mehr über dazu mal Java und GWT schon langsam kommen, oder? Das Google Framework für Interaktionen. Aber wir müssen uns nicht mehr über das kümmern. Wir haben einfach ein PDF-Formular genommen, haben das so aufbereitet, dass dann halt das zweite und das dritte und das fünfte irgendwie von einer Library können profitieren. Aber wir haben dann eigentlich, ja, Problem gelöst, weil überall ist ein Adobe-Reader und überall kann man über den Adobe-Reader kann man nachher dann Dateneingabe machen. Und wir müssen uns nur noch über Prozess kümmern. Und da ist der Dani stark gewesen halt, oder? Dass er die Prozesse können programmieren und dass wir halt eben aus dem so generische Prozesse dann haben können für den einen Kunden, für den nächsten Kunden und so weiter können bauen. Datenbankinteraktionen. Und ja, und dann haben wir uns dann von dem her sukzessive mit der PDF-Technologie auseinandersetzen und haben auch gemerkt, dass Adobe in die Richtung geht. Aber ja. Genau, du hast sicher noch andere Fragen.
Eine Anschlussfrage, die du gesagt hast vorher vom Frontend. Das Frontend ist aber euch in dem Fall eigentlich wirklich das PDF gewesen, als Eingabe auch. Oder habt ihr auch andere, sagen wir mal, Frontend gehabt, wo ihr, also ja, eben... Eben, heute sind sie auch Online-Formulare und alles, aber es ist primär dann am Anfang wirklich im PDF eigentlich als Eingabe auch gewesen, oder?
Ja, genau, das kann man so sagen. Ja. Also, und eigentlich praktisch ausschliesslich dazu mal.
Ja.
Eben, nachher dann hat sich das schon weiterentwickelt.
Ja,
oder? Das PDF hat eine gewisse Schwerfälligkeit gehabt.
Ja.
Und ist dann eigentlich mehr oder weniger gestorben mit der Verbreitung von den Smartphones.
Ja.
Also, Steve Jobs hat dann sich entschieden gehabt, eben keine vollwertigen Adobe Reader drauf zu tun.
Mhm.
Was wir aber auch gemacht haben, ist relativ früh, wir haben uns auf die Flash-Technologie gesetzt.
Ja.
Auch zum Wegkommen von irgendwelchen programmatischen Sachen, sondern in das Framework hinein.
Ja.
Das hat uns fast das Knick gebrochen, wo dann eben die Smartphones gekommen sind. Die Technologie muss jetzt auch in der Nachbetrachtung. Es hat nie so eine gute Technologie gegeben, eben für Sachen zu aufbereiten, User Experience zu machen, wie dazumal. Sehr einfach gewesen. Dass die Makromedia noch eine Adobe-Welt mit Flash, oder die kommt jetzt auch in der Nachbetrachtung schlecht weg, security-technisch und was auch immer. Das ist sehr cool gewesen, können zu entwickeln, wir sehr schnell gewesen. Wenn ich heute einen Lifecycle von Projekten anschaue, dazumal haben wir innerhalb kürzester Zeit haben wir Sachen an Boden gebracht, für wenig Geld, wo heute Millionen kostet.
Ja.
Ja, mit diesen Technologien. Und
ja, es ist ja sehr schnell, eben, es ist ja auch dort eigentlich mit dem Start, wo du vorher gesagt hast, von den Smartphones oder jetzt eben, ist eigentlich wie PDF überlebt ja jetzt definitiv noch weiter, oder? Irgendwie als vielleicht Bestätigung, als, sagen wir mal böse gesagt, wie als Abfallprodukt, als Bestätigung hinten raus. Aber Flash steht halt wirklich gerade irgendwie von einem Tag auf den anderen wirklich eigentlich gestorben.
Ja, das ist effektiv so. Es hat sich dann schon noch so eine Latenzzeit gegeben, oder bestehende Projekte und so weiter. Aber ja, also die beiden Technologien, die haben uns eigentlich maßgeblich geprägt. Mehrheitlich positiv. Sie haben uns aber auch ein bisschen auch gehindert, noch weiter zu gehen, oder? Sofort mehr Consulting bis machen, aber Richtung Webseiten zu gehen.
Ja.
Aber vielleicht noch schnell ein Wort eben zu PDF und Flash, oder? Ich meine, PDF, was an PDF wirklich auch heute noch cool ist, und wir beziehen immer noch von dem Know-how, eben, wenn es Richtung Beleg, Archivierung und so weiter geht, aber jetzt Richtung digitale Signatur, ist natürlich das Standardformat. Weltweit, oder? Aber es ist nicht mehr ein Eingabetool. Ein bisschen schade, andersweitig, oder? Es hält einem auch jung, hoffentlich, aber immer wieder neue Technologien sich anzulachen und weiterzuschauen. Das zum PDF und zum Flash noch einmal, eben in der Nachbetrachtung eben kommt Flash. Flash ist eigentlich, der Tod vom Flash lässt sich eigentlich auf eine Person zurückführen. Und das ist der Steve Jobs, der gesagt hat, hey, also, als prägende Person hinterher sicher seine Entwickler und was auch immer Berater gehabt.
Mhm.
Aber es lässt sich darauf zurückführen und dass er auch sicher Respekt hat, dass die Firma da oben dann irgendwie zu mächtig wird. Ist aber schon eigentlich brutal schade. Also, da ja. Hat man weltweit eben Clients gehabt und so weiter. Das hat viele Probleme schneller gelöst.
Ja, es hat jetzt ja einige Jahre gebraucht, um mit, ob das irgendwie JavaScript-basierte Sachen sind, ob das irgendwie HTML5-Sachen sind, dass man wieder in die gleichen, wie soll ich sagen, die gleichen Anforderungen hat können erfüllen mit der Technologie, würde ich sagen. Und es hat wahrscheinlich auch länger gedauert, als viele gemeint haben, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich bin jetzt sicher in einer subjektiven Blase drin, um das nicht irgendwie generell oder global, kann ich sicher nicht zu wenig beurteilen. Bei uns ganz sicher. Also eben, die Entwicklungszeiten für Projekte, für User Interfaces, die hat sich eher verlängert als verkürzt. Ja. Die Erwartungshaltung der Kunden ist natürlich gegeben. Ja. Also du kannst nicht irgendwie sagen, ja, nur weil es jetzt eine andere Basistechnologie gibt, jetzt kannst du für das und das mehr verlangen.
Klar, ja.
Erstens. Und zweitens eben, es hat natürlich einen gewissen proprietären Anstrich gehabt, die Tools. Durch das haben sie bezüglich technologische, wie soll ich sagen, nicht Barrieren, aber Hürden zum Übernehmen, haben sie eine gewisse Hürde gehabt.
Ja.
Das heisst, du warst weniger irgendwie ausgeliefert gewesen über irgendwelche Ressourcenmärkte, oder? Man hat sich explizit um das müssen kümmern. Das ist eigentlich vergleichbar wie mit SAP, der ERP-Welt. Ja. Oder? Wir müssen aufwenden, um dort ein bisschen reinzukommen. Wir konnten nicht einfach mal ein starten. Und ja, heute die Technologien, die sind, wie wir sie heute können, weltweit stehen in dem Sinne Ressourcen zur Verfügung. Heute mit dem Glück, dass die Ressourcen nach wie vor halt rar sind, aber eben, bezüglich Business und so weiter hat sich dann das dort so ein bisschen im Raum 2014, 2015, 2016 schon, es ist kompetitiver geworden, ja.
Ja, das glaube ich.
Und eben, ob es für den Endkunden besser geworden ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Es ist,
ja. Eben, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf, so ein bisschen das Rad weitertreibt auf die heutige Situation, in der ihr seid. Wenn man jetzt so ein bisschen euch ein Portfolio hineinschaut oder schaut, was habt ihr für Services, die ihr anbietet, ist aber das ganze Formularthema natürlich immer noch sehr prägend. Was mir an eurer Webseite sehr gefällt, zum Beispiel, wenn man über euch anschaut, dass ihr eure Vision, eure Mission immer noch sehr klar habt, wo ich muss auch sagen, wenn ich anschaue, was ihr anbietet, sehr stringent ja durchgezogen wird. Eben, wie gesagt, du hast gesagt, es ist nach aussen sieht es immer aus, als wäre es alles sehr, sehr linear. Natürlich hat es auch Hürden gegeben, das ist mir bewusst. Ihr habt ja jetzt zum Beispiel denen, eben neben den Forms, ihr habt ja das in sogenannten Hubs aufteilt, oder? Also der Form-Hub gibt es eigentlich für die ganzen strukturierten Daten zu erfassen. Dann habt ihr den Communications-Hub, dann der Signing-Hub. Der Signing-Hub geht ja das, was du vorher gesagt hast, das Unterschreiben von Dokumenten, kommen wir nachher auch noch ein bisschen drauf. Und dann der Communications Hub, oder? Und das Einzige, wo für mich ein Fragen aufgeworfen hat, wo ich gesagt habe vorher, sehr klarer Fokus, ist beim Communications Hub, wo ihr sagt, Omnichannel, 360 Grad Kommunikation, wo das ein bisschen verlässt, oder? Das Feld, wo man sagt, so, genau für das ist Agile da. Also, wie sind ihr auf das gekommen, das reinzunehmen?
Ja, das ist lustig, dass du das sagst. Und eben, wenn wir intern diskutieren und intern in unserem Wald sind, oder, dann haben wir genau die Diskussionen auch, wo sind wir stringent, oder? Und wo verlassen wir so ein bisschen unser Feld? Und wenn man so in dem Wald drin ist, haben wir immer das Gefühl, wir verlassen unser Feld. Aber faktisch, über die letzten Jahre sind wir eigentlich schon sehr stringent geblieben und haben eigentlich immer Input, also Formular, irgendwie Daten dort, Firewall dort in ein Backend-System rein, also nie irgendwie Daten persistiert, sondern immer prozessiert, das ist eigentlich unser Credo gewesen. Und dann eben, und darum Communication Hub, wieder raus zum Kunden.
Ja.
Und wir haben dann realisiert, dass eigentlich ein Formular oder, nehmen wir das Formular, zwei Seiten hat. Auf der einen Seite wird es von einem Mensch ausgeführt, oder? Wenn man ein Baugesuch oder eine Schadensmeldung für eine Versicherung oder für einen Antrag, für eine Pensionskasse-Einzahlung, whatever, da gibt es ja Tausende, oder? Und ein Formular kann aber auch von einem System ausgefüllt werden, oder? Ja. Das heisst, jetzt Also wir sind jetzt gerade in Luzern, oder? Die Energieversorger von Luzern will gerne eine Rechnung schicken an ihre Kunden. Das ist alles Formular. Das heisst, das wird dann aber von einem System abgefüllt. Und wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt, oder? Und jetzt zum Beispiel eine Telco vor dem geistigen Auge hat, oder? Das ist eigentlich seine Hauptleistung neben dem Netz, ist eigentlich kommunizieren mit den Leuten.
Ja.
Also, man hat vielleicht ein Problem mit dem Fernseher, man hat ein Problem mit dem Telefon. Dann geht es in einen Supportprozess hin. Also, das ist eigentlich dauernd am Kommunizieren. Und wie das so ist, wie bei dem Input-Formular, oder, hat man dann sehr schnell verschiedenste Formen und verschiedenste Silos und verschiedenste Webseiten, whatever. Hat man auch beim Output immer mehr eben verschiedenste Silos. Und der Communication Hub ist eigentlich nichts anderes als der Input umgekehrt, vom System her denkt und kommuniziert gegen aussen, oder im Communication Hub. Und ja, aber wie bringt man das stringent in eine Story rein? Und das ist schon etwas, was uns die ganze Zeit beschäftigt, oder? Wie kannst du das irgendwie generisch machen? Darum die Idee mit den Hubs, oder? Dass man nicht irgendwie für uns immer das ganze System braucht, sondern auch einen Teilbereich, das Signieren, Signatur-Hub.
Genau.
Oder eben den Communication-Hub, wo man auch sagen kann, liebe Energieversorger, du kannst bei uns nicht nur die Rechnung und so weiter in Zukunft digital haben, sondern sämtliche Kommunikation, die gegen raus geht, weil das ist unsere Stärke.
Ja.
Am Ende des Tages, eben Omnichannel und so weiter. Aber ich nehme das Feedback gerne mit, oder? Dass es irgendwie so ein bisschen außerhalb der Autobahn scheint, außerhalb der Leitplanke.
Ja, also jetzt mit Ihrer Erklärung ist mir eigentlich schon bewusst, was dann wieder die Rückfrage wäre, oder? Ich meine, eben, ihr habt ja die drei Hubs, die man ja auch separat kann beziehen kann, oder? Dass man sagt, so, ich brauche jetzt zum Beispiel nur den Form-Hub. Aber auch beim Form-Hub ist ja ein Teil Kommunikation dabei, oder? Wie sich dann irgendwie so Feedback und der Kommunikations-Hub unterscheidet, das hätte ich jetzt so von außen noch nie gesehen. Aber eben, du hast natürlich einige Beispiele gemacht, wo wahrscheinlich der Kommunikationshub viel mächtiger ist, noch gewisse, weiss auch nicht, vielleicht Follow-up-Geschichten dazu zu nehmen oder eben Omnichannel-Geschichten dazu zu nehmen, wenn das so ist. Oder das hätte ich einfach von außen. Das war in meiner Recherche einfach gewesen, wo ich jetzt das Input geben kann.
Ja, aber das sind gute Feedback, die du da ich nehme die gerne mit. Aber generell, oder, wenn wir in dem Thema innen sind, Prozessdigitalisierung, oder? Am liebsten tun wir Kunden digitalisieren.
Ja.
Und wir sind so, ja, für das Zeichen gut heute, dass man das eigentlich ab dem ersten Tag kann machen kann. Also du hast am ersten Tag heute einen Mehrwert. Du kannst heute zu mir kommen und sagen, ich will jetzt in Zukunft meine Bestellungen, die ich an den Lieferanten schicke, digital signieren.
Ja.
Da sind wir in der Lage, morgen etwas zu machen, oder? Und was machen wir in einer Woche? In einer Woche können wir eben erste Inputs über die Webseite entgegennehmen und etwas weiterverarbeiten.
Ja.
Und in einem Jahr können wir sämtliche rundum Sicht machen. Und jetzt ist die Schwierigkeit, wie du das paketieren, oder?
Ja,
das heisst, am Ende des Tages, wenn du Agila gehörst, dann eben, wir sorgen, dass du als Kunde mehr Kunden gewünschst.
Ja.
Wir sorgen, dass deine Prozesse effizienter sind. Und wir sorgen am Ende des Tages, eben, dass du digitalisiert bist. Das ist eigentlich unsere Grundstory. Und wenn jeder Leute ankommt, ist das super. Damit sie es aber abgebrochen werden. Heute haben wir mittlerweile eine Sales-Organisation. Aber wir sind unser Mutterhaus, also wir gehören heute ein Swisscom, oder? Das heisst, auch dort musst du so einfach werden, dass deine Story von jemandem kann erklärt werden, der weit weg ist von Technik, der weit weg ist von unserer Geschichte. Und da fährst du automatisch an, dass die Sachen irgendwie zu paketieren. Was ich jetzt so cool finde bei uns, wir haben doch noch einigermaßen sprechende Namen, wenn man jetzt auch irgendwie die Autobranche denkt und so weiter, oder wenn man da irgendwelche komischen Fantasienamen daherkommt. Ja, haben wir wenigstens mal sprechende Namen, aber ist natürlich eine Schwierigkeit, oder? Dass es nachher auch plausibel tönt.
Aber eben, wie gesagt, was ich wirklich positiv finde, wenn man das anschaut, eure Mission, eure Vision, wo ihr sehr klar kommuniziert, ich glaube, das gelingt euch auch sehr gut, wenn man den Namen Agila hört, dass man den Link, den korrekten Link macht, dass man dann vielleicht alle Disziplinen gerade kennt, das ja, muss ja auch nicht sein, aber dass man ja kennt, für was steht ihr eigentlich. Ich glaube, das ist so in meinem Umfeld relativ bewusst, glaube ich. Und wenn ich vielleicht den gerade einsetzen kann, wenn wir jetzt bei Kunden gewesen sind vorher, oder? Ich finde das immer so doofe Fragen, wenn ich das höre im Interview sehe, so, typische Kunden, schon darum lasse ich es auch so auf der Seite und formuliere es vielleicht ein bisschen um. Wenn ein Kunde zu euch kommt, eben du hast gesagt, so wie ein bisschen von Tag 1 an kann man etwas machen. Ihr helft dann auch, wie man schneidet, hast du gesagt. Aber was sind so typische Fälle, wo jemand auf euch zukommt? Ist dann so, wir haben da irgendwie ein Formular, wo automatisierter funktionieren muss. Sind das eher serige Fälle oder sind es viel, viel grössere, in Anführungszeichen, Problemstellungen, die zu euch kommen und sagen, hey, wir haben ein Problem im gesamten Sales, könnt ihr mal ein Audit machen und uns helfen? Also, oder gibt es einfach beides dort halt auch?
Ja, es gibt querbeet alles eigentlich. Und oder wenn ich jetzt sage, ja, wir sind in der Lage, ab dem ersten Tag einen Mehrwert zu bieten, das ist natürlich noch nicht lange so.
Mhm.
Oder? Wir haben das erste Jahrzehnt, vielleicht sogar die ersten 12, 13 Jahre, sind wir eine Consulting-Entwicklungsbude gsi, wo gewisse Frameworks hat, wo gewusst hat, was sie wollen oder was sie für Stärken und was für einen Werkzeugkasten sie haben. Aber wir haben zuerst Zeit verkauft. Ja. Zeit. Und das heisst, der Kunde hat erst ab einem gewissen Zeitpunkt einen Mehrwert von uns.
Ja. Ja.
Und dann hat dann aber unsere Wertung, also hat dann der Umsatz hat dann auch abgenommen. Also wir haben am Anfang verdient. Höhere Hürden für einen Kunden gehabt, oder? Und das hat natürlich den Kundenkreis arg eingeschränkt.
Ja.
Oder? Also ein Projekt hat schnell mal 300-400'000 Franken gekostet.
Ja.
Und das hat sich, der Filter ist dann relativ, Sieb ist relativ nicht feinmaschig gewesen. Es sind viele Kunden durchgefallen. Und durch das haben wir aber auch immer Übersicht gehabt über unsere Kundenlandschaft. Wir konnten jemanden ansprechen, und vielleicht auch schon verschiedene Möglichkeiten gehabt, ein gewisses Netzwerk, und sind zu den Kunden auch gegangen und haben gesagt, schau, der Prozess sieht bei dir so und so aus. Wenn du so und so willst machen, ging das einfacher.
Ja.
Wir haben auch sicher überall, zum Beispiel über Adobe-Möglichkeiten gehabt, dass wir zusammen auftreten sind, oder? Weil die natürlich ein gewisses Interesse gehabt, ihre Technologien können zu verkaufen. Und so weiter. So ist es früher gewesen, oder?
Ja.
Jetzt aber das skaliert nicht, weil du kannst dir vorstellen, oder? Bist du so ein Kunde, nimmst einen Krankenversicherer, so weit hast, das ist ein langer Sales-Zyklus.
Ja.
Also da musst du viel zeigen, auch viel leisten, bevor du mal eine Rechnung kannst schreiben. Und dann irgendwann muss sich auch das Projekt dann irgendwie etablieren, auch ein Projektumfang. Aber das braucht Zeit.
Ja,
so.
Ja. Aber vielleicht nur ein Pilot, vielleicht auch,
genau,
oder meistens noch irgendwie.
Ja. Vielleicht ein Proof of Concept
am
Anfang.
Genau,
oder
so, ja.
Und ganz früher, oder, hat man ja die Proof of Concept, das hat man ja nicht gezahlt, in dem Sinn,
okay,
oder? Das hat man einfach müssen machen. Irgendwann hat sich das so ein bisschen etabliert, und da hat man auch Möglichkeiten gehabt, weil der Kunde auch den Mehrwert gesehen hat von so etwas.
Ja.
Aber wirklich Proof of Concept können machen.
Ja.
Und auf jeden Fall eben hat man dort relativ viel müssen machen, bevor es ein Umsatz kommt. Und dann hat der Kunde müssen den Glauben haben, ja, wir geben das auch aus, weil er hat wiederum die Wertigkeit gehabt, erst wenn das Projekt dann fertig war. Oder? Gut, so weit, so gut. Oder? Und das hat sich dann quasi über Jahre, ist das eigentlich unser Ding gewesen. Ich habe jetzt viel im Sales gemacht. Ich bin genau in diesen Zyklen drin gewesen. Der Dani hat mich dann unterstützt. Über die Jahre sind dann andere Personen dazugekommen. Aber hast du schon gemerkt, so kannst du nicht skalieren.
Ja.
Und nachdem, oder, haben wir schon x Projekte gemacht. Also wir haben uns dann auch irgendwann hinterfragt. 200 Projekte und x über die Jahre x Millionen Umsatz gemacht und so weiter. Aber irgendwie immer wieder, ja, same shit, different days, kann man nicht sagen.
Also bist du in einem sogenannten Hamsterrad halt
drin, wo
halt
immer säckeln. Ja, genau, immer, und dann kommt eben genau das, oder? Wie kannst du das eigentlich so ein zusammenfügen, oder?
Ja, genau.
Und das Thema Signaturen, das du gerade angesprochen hast, oder? Das ist zum Beispiel für uns jetzt der letzte Brückenstein, der Digitalisierungsprozess. Also dort, wo irgendetwas halt noch ausgedruckt werden muss, was der Chef muss unterschreiben, oder?
Ja, ja.
Und halt dort etwas zu machen, und das dann können anzubieten vom Markt, damit man aber am ersten Tag eben genau dort kann anfangen.
Ja, ja.
Das ist dann schon ein anderer Denkprozess, der das dann loslöst.
Ja.
Dann kannst du dann auch plötzlich eben Sales anstellen, wo dann sagt, hey, genau in diesem Weg, oder das können plausibel überbringen. Erstens und zweitens eben irgendwie mal deine Einstiegshürde kannst senken.
Ja.
Und jetzt tun wir uns ja unterscheiden gegenüber allen anderen digitalen Signaturplattformen, die dann schon wieder aufhören, gehen wir dann eben einen Schritt weiter und können dann sagen, ja gut, wenn du etwas unterschreiben musst, dann hast du irgendwie etwas, wo du willst unterschreiben willst. Und das irgendwie etwas, das kann ja ein Antrag sein oder ein Baugesuch oder eben eine Schadensmeldung, überall wo du eine Unterschrift brauchst, wo du nicht irgendeine Leistung over the counter hast, sondern eine zukünftige Dienstleistung musst etablieren und definieren auf einem Papier, musst du etwas unterschreiben.
Ja.
Wir können das auch.
Ja.
Also wir können das digital anbieten.
Mhm. Mhm.
So, und so ist es eigentlich so ein bisschen entstanden mit diesen...
Ja, ist am Schluss ja eigentlich wie eine... Ich will es nicht banalisieren, weil ich weiss, was hinter digitaler Signatur steckt, weil ich bin bei Krankenversicherung auch so in einem Projekt drin gewesen, wo ich musste sagen, okay, ganz am Anfang hätte ich nicht gedacht, wie viel es braucht, vor allem auch zum Beweisen, wer ist die Person, die dann das unterschreiben und was gibt es für verschiedene Stufen und alles. Ihr nutzt ja dort einen Anbieter. Es ist aber grundsätzlich eigentlich wie ein nächster Prozessstep eigentlich innerhalb von einem Prozess oder einem Formular in, eben jetzt Signatur oder auch das Payment. Eben, ihr habt auch Lösungen, die ihr, glaube mit Twint und allen möglichen, haben dann noch Möglichkeiten. Eben, das ist eigentlich wie ein zusätzlicher Schritt, der einfach, sag jetzt mal, eine Evolution ist, oder?
Mhm.
Jetzt gibt es für mich irgendwie halt noch die Revolution oder Innovation, sage ich jetzt mal. Weil grundsätzlich, wenn man ja auf euer Daily Business in Anführungszeichen schaut, die Arbeit wird euch nicht ausgehen. Weil ich sage jetzt mal auch, sage jetzt mal, in 10 Jahren braucht es jetzt irgendwie zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine Adressänderung mache, muss ich das immer noch wahrscheinlich meinem Telekommunikationsanbieter, meiner Versicherung, allen möglichen schicken. Jetzt ist aber die Frage, sind die da vielleicht da Innovationen dran? Weil ihr sind ja viel auch in diesen Bereich, so E-Government tätig, ihr sind ja mit Versicherungen tätig, Stromanbieter. Gibt es da auch Möglichkeiten oder Ideen auf eurer Sicht, dass ihr in der Innovation sagt, wir versuchen das irgendwie zu verbinden, weil wir haben ja dann schon wie ein kleines Ökosystem. Also wenn jetzt durch der Adi zu Luzern, ich weiß nicht, ob Luzern zu euch ein Partner ist oder ein Kunde ist, aber wenn ich dort eine Adressänderung mache, geht das gerade zu denen, die jetzt in der Agila, im Agila-Ökosystem sind. Ich weiss jetzt zum Beispiel meine Krankenversicherung und die EWL Luzern irgendwie, weiss jetzt, der hat zögelt, das ist die neue Adresse. Hm. Gibt es in die Richtung schon irgendetwas? Weil irgendwie, sonst ist es ja eigentlich ein Business, das zwar immer da ist, oder recht lang wahrscheinlich noch da wird sein, aber ist das schwierig halt von der Innovation her, oder?
Ja, aber du sprichst ein interessantes Thema an, weil genau, oder, das Ökosystem und, oder, eben, wir sind lange allein unterwegs gewesen und da hast du eigentlich null Chance für so ein Ökosystem. Ja, außer du bist gerade irgendwie wirklich das Unicorn.
Ja.
Aber der Unicorn-Friedhof, oder, der ist so, so gross, oder? Und, und ein paar wenige Unicorns, die man heute kennt, oder, die haben das Ökosystem.
Ja.
Aber, ja, das Thema, das beschäftigt uns. Und eben, wieso sind wir vor 4 Jahren mit der Swisscom zusammengegangen? Weil sehr wahrscheinlich gibt es 2 in der Schweiz. Und da kann man das nachher noch aus Ausland herausdenken. Wer hat den Power? Und wer hat, sag jetzt mal, schon ein Ökosystem in place?
Ja.
Das sind in der Regel die grösste Telco-Anbieter im Land. Betonung auf den grössten, weil eben, es ist überall ähnlich, es gibt einen grossen und dann gibt es ein paar Nischenplayer, die die anderen in der Schweiz nicht schlecht machen, das ist nötig und so weiter.
Also ja, Swisscom hat halt auch einfach mehr als null Telco, oder? Also,
genau, und das kommt jetzt genau, eben genau, mehr als null Telco, oder? Wo ist eigentlich das zukünftige Wachstumsgeschäft, oder? Telco-Business, oder? Jetzt ist gerade ein toller neuer CEO, bei der Swisscom, oder? Wollt ihr sehr aktiv den Umsatzniedergang managen vom Telco-Business? Oder eigentlich eben gerade die Community, die Marktmacht, die Power, das Know-how, das man in der Firma hat, quasi erweitern. Und da kommen natürlich genau solche Sachen wie bei uns, wo wir machen, oder? Wir sind schwach, um eben Community aufbauen.
Klar.
Synergien von den Kunden können, zu nutzen, oder? Der Frankenversicherer, der mit dem nächsten Versicherer oder eben mit einem Branchenfreunde-Institut oder Firma kommunizieren, das können wir nicht.
Ja.
Der Telco-Provider, der kann das.
Ja.
Wenn er es gut macht und clever macht und alle Regulatorien und so weiter kann einhalten, dann vertraut man im Telco-Provider.
Mhm.
der Trust hinter dran, oder? Ich meine, du tust deine Geheimnisse über das Telefon schildern und machst dir keine Gedanken, ob jetzt da, also vielleicht machst du Gedanken, das weiß ich nicht, aber du tust relativ viel dich äußern über das Netz hinein,
ja,
oder? Das heisst, du vertraust irgendjemandem durch dem Telco-Anbieter oder dem, in dieser Infrastruktur und darauf auf, auf dem Trust oder Innovation zu machen. By the way, ist gerade der neue Slogan von der Swisscom, ist Innovators of Trust. Und da kommt dann eben unsere Komponente dazu.
Ja,
oder wie kannst du das vereinfachen? Oder? Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, ein Formular ist eigentlich zentdenkt, der Blödsinn. Das ist eigentlich ein Medium, oder? Ein Mediumsträger. Kannst du dann irgendwann mal vielleicht das ablösen? Kannst du vielleicht nicht mehr irgendwie Formular-Library bauen, Web 2.0.
Ja.
Vielleicht dann eben irgendwann mal direkt über ein Gespräch, über einen Bot, über eine Konversation schon deine Anliegen anbringen. Also musst du das gar nicht mehr, der Mensch muss es in strukturierte Form bringen und dann anbieten, sondern direkt eben können Informationen weiterzuliefern und weiterzugeben.
Ich meine, grundsätzlich, die Form, wie es reinkommt, ist ja eigentlich wie wahrscheinlich heute schon relativ sekundär, weil es ja viel Kanäle gibt. Aber was sich wahrscheinlich in Anführungszeichen nie wird ändern, ist, man muss einfach definieren, was braucht es für strukturierte Daten, was braucht es, dass man den Prozess anschieben kann. Und dann kann es ja, wie du sagst, einfach sein, man redet irgendwie auf ein, sag jetzt blöd gesagt, auf ein Bändchen. Und sobald alle Informationen da sind, wird es weiterverarbeitet. Und wenn etwas noch nicht da ist, heisst es ja, ich brauche aber dein Geburtsdatum zum Beispiel noch oder was auch immer.
Genau.
Ja.
Ganz
ja.
Genau. Und eben, weiterdenkt, oder? Der Trust, oder? Wo sind denn deine Daten, oder? Kannst du dich als Adi-Job dann irgendwann mal überall ausweisen mit einem Token? Wo ist der Token? Wer hat dort Oberaufsicht? Ist es ein Staat? Ist es eine private Firma?
Ja.
Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, dass das irgendwie eben private Firmen sind in der Schweiz, oder?
Ja.
Also nicht eine Bank, wo ich persönlich schade finde, weil ich vertraue auch grundsätzlich meiner Bank, meinem Login, und das machen sicherlich viele Leute auch. Anyway, wir gehen einen anderen Weg. Ist jetzt für uns nicht ein Unglück, sondern eben der Telco-Provider ist da nach wie vor im Rennen für solche Technologien. Ich weiss nicht, eben die Begrifflichkeit, ich kann so nicht irgendwie ein Kuhfladen-Bingo mit irgendwelchen Begrifflichkeiten machen, aber SSI, Self-Sovereign Identity, also du eigentlich als Adi-Job quasi die Identität kannst verwalten in einem Gefäß, ein Wallet aufbauen.
Ja.
Das sind alles Sachen, die sich ein Agile allein nicht selber könnte beschäftigen. Geht einfach nicht.
Klar, oder? Aber es kann natürlich, ihr könnt ein wichtiger Player in diesem Ökosystem sein, oder um die Verbindungen und den Prozess.
Ganz genau. Und das ist auch, und da stehen wir offen dazu, oder? Wir hatten mehrere Möglichkeiten gehabt, mit Consulting-Firmen zusammenzugehen. Weltweit Tätige, ganz Bekannte, die sind alle bei uns auf Source gekommen und so weiter, haben ein mega Interesse an uns.
Ja.
Und das darf ich auch sagen, es hat viel Schmerzensgeld gegeben.
Ja.
Haben wir aber nicht wollen, weil wir nicht wollen, irgendwo das Gleiche noch einmal machen, oder?
Ja.
Vielleicht grösser, vielleicht in einer anderen Sprache. Aber irgendwie, das hat uns komisch gedacht, oder? Was uns aber gefallen hat, ist eben das, genau das, was du sagst. Wir haben viel Erfahrung, wir haben einen grossen Rucksack, der nimmt uns niemand weg. Wie können wir den irgendwie skalieren? Entweder gehen wir all in und machen das alles selber aus Source raus.
Ja.
Mit allem, was dazugehört, am Ende des Tages ganz viel Risiko.
Ja.
Oder wir schaffen irgendwie eine Kooperation, und am Anfang war das so eine Kooperation, eben mit etwas Größerem, wo man aber vertraut, wo schweizerisch ist, wo man aus der Schweiz aus etwas machen kann und vielleicht auch eben zentdenkt dann wiederum aus der Zentralschweiz aus etwas machen kann, weil du dann halt ernst genommen wirst, weil das ist eine Region in der Schweiz
ja,
und der grosse Telco-Provider eben, der hat eine schweizerische Aufgabe mal in erster Linie und dann eben das Puzzle spielen, oder? Dass wir unser Puzzle können nie geben können. Und dann sagen, hey, mit dem Puzzle kann man eben ein Ökosystem aufbauen. Mit dem Puzzle kann man jetzt, und das ist jetzt gerade das Nächste, wo dann irgendwie für uns jetzt, wir gehen zuerst mal in B2C-Markt rein jetzt.
Ja.
Und zwar nicht mit unserem Brand, mit dem Swisscom-Brand, Swisscom Sign. Das kommt dazu, dass man mein Swisscom Sign digital signieren kann. Das sind wir hinter dran, der wesentliche Bestandteil. Das wäre nie möglich gewesen. keine Chance.
Ja,
oder?
Ja.
Haben wir die finanziellen nicht, Mittel nicht dazu und klar. Auch, sagen wir mal, bis wir so eine Durchdringung hätten, null Chance. Und das ist eigentlich unsere Innovation. Wir bringen eigentlich Innovationen etwas Größeres rein.
Mhm.
Und eben Innovation ist ja nicht immer nur das Rad neu finden, sondern vielleicht zweimal bestehende Sachen zusammenzufügen, um eben wieder, dass wieder Innovation entsteht.
Ja.
Irgendjemand, den ich jetzt gerade zitiere, aber ich weiss nicht wer. Einfach ein Disclaimer, das habe nicht ich erfunden, dass man da irgendwie zwei Sachen, eben auch so kann Innovation entstehen.
Ja, definitiv, ja. Ja, ja.
Ja.
Ja, das ist natürlich ist sehr spannend. Und eben, wie gesagt, Swisscom, ein sehr grosser Player auf dem Markt, oder mit eben viele von uns vergessen manchmal halt auch, was alles in Swisscom innen ist, was für Know-how im Bereich Bank, alles Mögliche. Eben, es ist ein sehr grosses Ökosystem, das eigentlich schon besteht und auch sehr vielen Orten schon drinnen ist. Ist sicher ein sehr wichtiger Partner. Was ich gesehen habe, auf der anderen Seite haben wir ja auch noch die Nähe zu Adobe. Klar, das ist eine andere Partnerschaft natürlich als zu der Swisscom. Wie ist denn, aus was aus ist die entstanden? Ist die halt einfach entstanden, weil viele grössere Kunden halt schon Adobe-Produkte eigentlich eingesetzt haben, jetzt vor allem auch Webseiten oder so, oder ist das gar nicht aus so etwas heraus entstanden?
Ja, also erst Linie ist mal daraus entstanden, weil Adobe ist damals noch der Besitzer von diesem PDF-Format.
Ja.
Das hat sich dann in das Web3C-Konsortium und so weiter rausgegeben. Das heisst, wir haben uns mal telefonisch bei Adobe Schweiz gemeldet, irgendwie im 2004, 2005.
Mhm.
Und das ist dann damals noch eine reine Sales-Organisation für Boxes, also die Photoshops hat es dort schon gegeben und so weiter. Aber die haben dann null Ahnung, dass sie mit uns anfangen wollen. Haben das auch nicht gekannt und so weiter, die PDF-Technologie. Und dann haben wir aber gesagt, wir haben insistiert und dann ist dann von Deutschland jemand gekommen, der dann uns dort ein bisschen geschult hat und gesagt hat, was möglich ist. Aber interessant ist, dass es von Anfang an dann eine Zusammenarbeit gegeben, weil die haben dann auch gesehen, hey, da gibt es Leute, die sich mit dem beschäftigen und so weiter. Da kann sich gegenseitiges Business befruchten. Und tatsächlich, mit Adobe muss ich sagen, das ist, obwohl das ein bisschen romantisch klingt, hat sich Freundschaft entwickelt, oder?
Ja.
Also mit dieser Firma, wir sind in San Jose gsi, in Las Vegas, wir haben sich immer getroffen, in London und so weiter. Und auch mit den Leuten, die sich dort beschäftigen. Und das war immer sehr eindrücklich gewesen, oder? Es gibt so das, die internationalen Softwarefirmen, Sales-Austauschprogramm, hat man auch gesagt, oder? Positiv ausgedrückt, oder? Man ist dort und dort und dort. Und Adobe hat es auch immer geschafft, nicht langatmig, sondern langjährige Mitarbeiter zu haben.
Ja.
Und das sind zum Teil Freunde geworden. Und dann hat eigentlich immer auch einen Business-Kontext gehabt, oder? Die haben dann eigentlich ihre Lösungen weiterentwickelt und wir haben darauf aufgebaut.
Mhm. Aber es ist nicht eine Voraussetzung für eure Projekte, weil ich habe die Wahrnehmung, die ich hatte, ich war lange bei der CSS und habe Kontakt gehabt mit euch, wo AEM getrieben war. Also halt, nachher bin ich auch fast jedes Jahr an der Summit gewesen, irgendwie, wo ich euch auch immer gesehen habe. Aber das ist nicht etwas, wo eine Voraussetzung ist. Wie du gesagt hast, ihr könnt es nicht persistieren und sagen, wir können das nur auf der AEM-Umgebung, sondern ihr könnt das eigentlich dann eh durch das durch. Das ist ja dann nur die Oberfläche eigentlich, oder?
Ja, genau. Also, am Ende vom Tag, sind wir nicht mehr eine Consulting-Firma, einfach Zeit verkauft.
Ja,
das heisst, wir haben effektiv unsere Lösungen gebaut, oder?
Ja, ja.
Jetzt gibt es natürlich immer die Sachen, die unser AEM unterstützt.
Klar.
Und wir haben noch viele Kunden, die allein auf dem AEM-Stack oben sind. Da haben wir einfach die Lösung oben aufgepflanzt.
Ja, ja.
Aber wir haben halt auch viele Kunden, die losgelöst sind von dem AEM-Konstrukt, weil sie auch schlichtweg keine AEM-Landschaft haben oder schwierig ist, die auch irgendwie zu bringen.
Ja.
So ist es eigentlich, sind wir eigentlich unabhängig von dem, oder? Und das ist manchmal auch ein bisschen schade, oder?
Ja.
Aber das Business soll ja generell grösser werden. Wir glauben ganz fest an die Adobe-Technologien. Und wir glauben auch, das gibt man am Börsenkurs an jetzt momentan wieder. Also der zieht wieder an. Also das heisst, die Firma ist sicher auf dem richtigen Weg.
Ja.
Wir werden weiterhin Adobe-Business machen. Mhm. Wir werden uns auch weiterentwickeln in diesen Bereichen. Aber wenn man Richtung Hubs geht, oder, das sind eigentlich unsere Lösungen, die dahinter sind.
Mhm.
Und eben, da gibt es Möglichkeiten, das eine mit dem anderen zu verbinden. Und auf das freuen wir uns. Ja.
Sehr schön. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen im Thema, eben, wenn es um Agila geht. Ich habe noch so zwei Fragen, um ein bisschen dort abschliessen, bevor wir dann ins Cooldown reinkommen. Wo wir dann zum Abschluss vom Podcast kommen. Die eine Frage ist, die hast du ein bisschen mal angesprochen gehabt, eben, wir sind gestartet, das Zweite. Du hast da das Bild verwendet von diesen zwei Ringen, die ineinander greifen und sich gegenseitig vielleicht die blinden Spots irgendwie gesagt haben, dort hinten leicht gemacht haben und gesagt, ja, denk an das, du hast wahrscheinlich auch viel gelernt, sicher auch in den ersten Jahren. Eben, ich habe gesagt, wir haben mehr als 60 Mitarbeiter jetzt. Das Operative rückt wahrscheinlich, also muss wahrscheinlich auch in den Hintergrund rücken. Vermissest du das, beziehungsweise sagst du, ja, ich komme ja schon noch dran hin, wenn ich will, oder bist du halt jetzt eben mit 60 Leuten schon mehr damit beschäftigt, an der Firma zu arbeiten, dass die Firma auf Kurs ist, oder kann man sich das vorstellen?
Ja, es ist ja genau so, wie du sagst. Also an der Firma arbeiten, der Anteil ist sicher viel grösser als in der Firma arbeiten. Etwas macht mich stolz, etwas macht mich, also was mich sicher stolz macht, ich mache das erste Mal in meinem Leben eine Weiterbildung jetzt. Mhm. Und das ist sehr intensiv und das ist mir wirklich weg.
Ja.
Oder Ferien und so weiter, da bin ich immer auch mit Gedanken in einer Hirnhälfte in der Firma gewesen. Mhm. Und steht zur Verfügung und ja, Mails beantworten und so weiter. Jetzt mit dieser Weiterbildung, ich bin weg. Ich habe zu wenig Kapazität. Also wenn ich einen Kurs habe, Controlling und Performance Management, dann 8 Stunden oder 9 Stunden Schule am Tag, ich bin weg. Ich habe nicht mehr Kapazität. Und am Abend vielleicht noch irgendwie, aber Kapazitätsgrenzen. Und es funktioniert. Das funktioniert in der Firma. Es hat auch schon funktioniert, wo wir Daniel mal eine längere Auszeit genommen und ich dann so drauf auch. Es hat dann auch funktioniert, aber das ist einfach eine andere Zeitzone. Also das heisst, wir sind dann immer noch irgendwie. Aber jetzt muss ich sagen, hey, wir haben so gute Leute und Kompetenzen können verteilen und so weiter. Das macht mich stolz. Aber du bist nicht mehr... man kann das negativ sehen, ich sehe es positiv, es redet im Ganzen. Mhm. So. Was mich... Was man natürlich jetzt sieht, und das ist vielleicht die Kehrseite von Medaillen, oder? Man ist so ein Captain auf einem Schiff, das Schiff wird immer grösser, und manchmal dreht man auf einer Seite, und man merkt aber irgendwie, das Schiff geht auf die andere Seite.
Mm-hmm.
Das ist jetzt ein Effekt, der sich jetzt halt auch immer mehr ausschaut.
Oder geht es langsamer in die Richtung, als du gesteuert
hast?
Oder
so, genau, oder? Das ist sicher ist so in der Tat und Wahrheit. Es geht langsamer, oder in der Wahrnehmung nehme ich dann wahr, dass es gerade vielleicht in die Gegenseite geht, oder? Und dort, das ist sicher nicht einfach. Also das merkt man, oder das wird auch immer gesagt, oder? Die Leute, die etwas aufgebaut haben, dass sie vielleicht dort Schwierigkeiten haben.
Ja.
Ich habe wegen dem nicht gerade irgendwie schlaflose Nacht. Vielleicht die ein oder andere schon, aber nicht gerade irgendwie dauernd. Aber das ist schon etwas, was einen beschäftigt, oder? Das Loslassen, oder? Es klingt immer einfach, respektive die Leute sagen, hey, du musst dann loslassen und dann sage ich, ja, ich lasse los.
Ist vielleicht auch einfacher, wenn man vielleicht die Firma nicht gegründet hat und von Grund auf eigentlich wie ein Kind aufgestellt hat, sage ich jetzt mal, und nachher muss übergeben, wenn man vielleicht dazukommt, ist es vielleicht einfacher loszulassen, oder?
Vielleicht haben wir jetzt auch den einfacheren Weg genommen. Mhm. Also wir müssen es nicht irgendwie... Schlag auf Schlag oder irgendwie auf Datum, sondern so ein Prozess. Und wir haben zuerst diesen Weg genommen. Oder? Und eben das Loslassen. Oder? Ich glaube, das geht für den Dani, es geht aber auch für Leute, die schon lange bei uns sind. Die müssen ja auch wiederum loslassen. Oder?
Ja, genau.
Also sind ja auch in Kompetenz hinkommen, müssen dann auch wieder loslassen. Und das ist nicht einfach, aber ich glaube, es gelingt uns. Und manchmal muss man auch schauen, dass man aus dem Paradigma irgendwie rauskommt. Und man kann dann auch immer gerade wieder sagen, wenn man vielleicht etwas mal von einer Meinung beharrt, ja, jetzt lass nicht los. Also, man muss auch einen Mittelweg irgendwie nicht mehr finden. Genau. Ich bin jetzt durch die Weiterbildung und so weiter. Mhm. Also entweder steht die Firma still und es steht definitiv nicht still.
Ja.
Es geht weiter. Und auf der anderen Seite eben andere Firmen arbeiten, wir haben das Glück, dass wir jetzt in der Strategieabteilung von der Swisscom drin sind. Eben, wir sehen, also ein bisschen wie eine, der Grosskonzern sich ausrichtet und wir können uns dort einnisten und unsere Beiträge zugeben. Und das ist schon recht cool jetzt, oder? Ja, eigentlich so ein bisschen das Binde, auch das Bindeglied zu werden. Und vor allem für unsere Leute Perspektiven bieten. Mhm. Also das fühlt einem schon mit Stolz, oder? Leute, die bei uns die Lehre gemacht haben, die heute in einer prägenden Rolle sind, wo ein Produkt aus dem Boden stampft. Ja,
ja, das also finde ich sehr schön, ja. Definitiv. Ja.
Genau, 10-jährige, 15-jährige Jubiläen und so weiter. Oder aber auch die Leute, die zu uns kommen wollen. Klar, wir haben heute wir haben jahrelang keine Fluktuation gehabt.
Ja.
Und irgendwann fällt das an, weil man kann nicht mehr allem gerecht werden. Mhm, das ist natürlich auch etwas, oder?
Klar.
Oder eben gewisse Kompetenzen halt weitergibt, wo dann halt auch wieder etwas impliziert, dass dann vielleicht jemand andere die Kompetenzen nicht bekommt, dann unzufrieden wird und so weiter. Das sind aber alles Sachen, die halt passieren. Ja,
definitiv. Ja, das Gute ist jetzt, mit dieser Antwort hast du gerade beide meine letzten Fragen zum Thema Agile beantwortet, weil die letzte Frage war, auf was bist du stolz, aber das hast du eigentlich in der Frage mit dem Operativtätig gerade sehr gut abgehandelt, würde ich sagen. Wenn du jetzt nicht noch etwas sagst, möchte ich kurz noch sagen zu Agile, würde ich jetzt einfach so ins Cooldown reingehen, wo noch ein bisschen auf dich privat schaut und nachher sind wir dann eigentlich schon am Ende von dieser Episode.
Sehr gut.
Ja, du hast ganz kurz vorher auch noch gesagt, eben jetzt mit deiner Weiterbildung, eben auch die Verantwortung an der Firma zu arbeiten, könnte das auch lange Tage sein, dass du wenig noch kannst aufnehmen von der, eben wenig rechts und links schauen noch oder eben halt auch musst abgeben. Genau meine eine Frage geht in die Richtung von der Work-Life-Balance. Wenn du das, die Begrifflichkeit hörst, was verstehst du darunter und sag jetzt mal, wie definierst du die? Also ich habe in all diesen Podcasts, die ich jetzt, oder in den Episoden, die ich gemacht habe, sehr, sehr verschiedene Antworten in diese Richtung bekommen.
Genau, Work-Life-Balance. Also das ist, die Begrifflichkeit, die wird einem in dieser Rolle, und ich bin halt wirklich hergeschossen zum Teil, oder? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht. Also, ich habe mich nie beschwert oder ich habe mich nie aufgeregt, wenn ich am Samstagmorgen etwas machen musste oder am Sonntagabend. Mhm. Im Gegenteil, ich habe das eigentlich immer so ein bisschen als Freiheit auch irgendwie gesehen. Auch Handys oder die Mobilität, wir haben den ganzen Weg durchgemacht. Ich mache momentan solche Präsentationen für Coachings und Management und was auch immer. Und ich habe eigentlich so eine Präsentation auch so die letzten 20 Jahre aufgezeigt. Und da mache ich eigentlich so einen Vergleich. Was sind eigentlich die Technologien, die jetzt entstanden sind in diesen 20 Jahren? Oder? Facebook 2004, das ist ein Jahr jünger als mir. So, nee. Wir haben am Anfang an Röhrenbildschirm gearbeitet. Es gibt Fotos, die wir mit nacktem Oberkörper im Hitzesommer 2003 gearbeitet haben, am Röhrenbildschirm. So, also ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Röhrenbildschirm.
Ja, ich kann noch die Lehre dürfen in dieser Zeit machen. Ja.
Okay, und also es in den Augen tun, oder? Ja, und so wie du lange an dem Bildschirm schaffst. Ja. Und ich habe es eigentlich befreiend gefunden, wo nachher dann die Handys gekommen sind.
Ja.
Wo ich dann nachher ein E-Mail eben irgendwie vor der Sportschau beantworten oder ich Zeit und Maus. Ich habe es eigentlich immer so gesehen.
Ja.
Und ich habe es dann am Anfang, wenn die Leute gekommen sind und gesagt haben, nein, sie fühlen sich durch das eingeschränkt, dann habe ich das nie verstanden.
Ja.
Ich habe es fast befremdend gedacht, bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, ja gut, man kann es auch von dieser Seite sehen, oder? Dass dann halt immer während die Erreichbarkeit. Aber ich habe das nie so gesehen.
Mhm.
Eigentlich immer als Freiheit und eben Sachen sich dann irgendwie können, in dem Moment, wenn man Zeit und Muße hat oder wenn es dann halt brennt, halt sofort macht.
Ja.
Und Work-Life-Balance, selbst dem ist fast nicht aussprechen ohne Stolperer. Aber hat mich eigentlich, ich habe nie Gedanken gemacht. Jetzt kommt es aber jetzt, oder? Und ich verstehe auch, dass Leute mit dem kommen, weil wenn man vielleicht auf vier Planeten tätig ist, Familie, Privatleben, Turnverein, Geschäft und so weiter, dass dann irgendwie Leute, die alles korrekt und gut machen wollen, dann irgendwie ein Problem einlaufen. Weil einfach der Raum dann halt sehr schnell, sehr viel gut ausgefüllt ist und eben überlappt. ja, ich habe dort jetzt gewisses Glück. Ich bin ein Generalist und nicht ein Perfektionist. Das heisst, ich gehe nicht in die Tiefe. Mhm. Das befreit ein bisschen weit. Aber um dort irgendwie, dass das irgendwie in eine runde Sache zu bringen, ich habe jetzt gerade in diesem Jahr auch manchmal das Gefühl gehabt, es ist wie zu viel. Also Jubiläum, oder? Man hat Erwartungshaltung, man hat dort eine Erwartungshaltung, da eine Erwartungshaltung. Man muss abliefern, was nicht einfach irgendwie delegieren. Schule, Prüfungen, oder? Mhm. In jedem Kurs gibt es eine Prüfung am Ding. Und dann merkt man schon, es geht an Zeit aus, zweitens geht an die Energie aus, drittens eben wird man gewisse Sachen dann nicht gerecht. Also mir ist jetzt eigentlich schon ein bisschen bewusst, dass man da ein Auge getroffen haben muss, dass man da plötzlich eben irgendwie ausbrennt oder irgendwie ja, vor lauter zu viel nachher dann das Wesentliche nicht mehr sieht.
Ja. Mhm. Ja, definitiv. Also ich kenne es auch, oder? Weil für mich ist immer wichtig, ein bisschen der Zeitraum, wie lange so etwas kann anhalten, oder? Also, man merkt es, wenn es relativ viel mal wird. Eben, bei mir ist es eher so, dass ich merke, okay, mir fehlt irgendwann die Energie für alles wirklich eigentlich so zu meiner Zufriedenheit zu erledigen. Aber wenn ich weiss, okay, das sind 2-3 Monate oder vielleicht so, und dann weiss ich, dann sehe ich, sage jetzt mal, mit der Weiterbildung fertig oder jetzt bei euch im Fall mit dem Jubiläum, wo dann einmal eigentlich abgeschlossen ist, sage jetzt mal, der Peak. Hilft mir das amigs eigentlich, zum sagen, okay, das schaffe ich. Ich glaube, es ist ja dann eher schwierig, wenn man eigentlich weiss, okay, das ist ein laufender Prozess, dann muss man wahrscheinlich irgendwann anfangen, eben priorisieren, haben wir irgendwann am Anfang gesagt, oder sagen, du, ist mir das noch wert, wenn ich es eh nur zu halbpatzig kann machen, oder? Weil du hast ja gesagt vorher, du bist ja, wenn du etwas machst, dann lieber voll dabei. Aber eben, so wie ich dich jetzt auch wahrnehme, du bist ja dort eigentlich auch eher analytisch, wo du an die Sachen hineingehst und dann relativ gut kannst wahrscheinlich abklären, ja, du, ist es zu viel oder nicht?
Ja, genau. Aber was ist gut, oder? Eben, du bist natürlich in deiner Gedankenwelt drin. Und,
ja.
Und ich könnte jetzt nicht sagen, gut oder schlecht. Ich könnte jetzt sagen, man schlägt sich durch. Ja. Was aber gefährlich ist, weil dann schlägt man sich dann plötzlich mal nicht mehr durch.
Ja.
Ich sage, das ist das New Work oder aber Work-Life-Balance-Thema, das muss man ernst nehmen, und zwar
in
jeglicher Form und jeglicher Rolle.
Mhm.
Muss man das ernst nehmen und vor allem eben auch probieren, die andere Seite zu sehen von Leuten, wo man vielleicht im ersten Augenblick nicht versteht, wieso sie mit gewissen Sachen kommen.
Ja.
Und eben die Reflexion dann eigentlich auf das Thema hat.
Mhm.
Und dann auch entsprechend rumgeht. Ich glaube, das ist meine Antwort.
Ist sehr gut. Ich habe jetzt in den Gesprächen, die ich führen durfte, so ein wie, wenn ich das darf sagen, so 2 Parts gefunden, eigentlich, wie man mit dem umgeht. Und der eine Part ist eigentlich so, dass fix in seinen Alltag integrieren, also der Ausgleich. Also, eben, wir sind hier in der Nähe vom See zu Luzern. Ich bin jetzt eher so einer, der sagt so, ich arbeite Vollgas, nachher gehe ich mal vielleicht 20 Minuten am See gehen, spazieren, komme wieder zurück, habe einen klaren Kopf, bin durch das schneller. Das habe ich aber auch müssen lernen, weil wenn man im Seich ist, nimmt man sich ja die Zeit nicht raus, sondern versucht es durchzusteuern, obwohl es nichts bringt. Eine Serie, die vielleicht auch jede Woche irgendwie fixen Termin haben für Sport oder was auch immer. Das sehe ich immer so ein bisschen die Micro- Dosen, sage ich jetzt mal, von dem Ausgleich. Und dann gibt es eigentlich die so Vollgas arbeiten, aber dafür dann vielleicht auch einen grösseren Break nehmen, die sagen, ich mache mal eine längere Auszeit oder arbeite dann lieber bis zu dem Punkt, wo es sehr streng ist, aber dann bin ich 3 Wochen weg. Kannst du dich in einen von diesen 2 einteilen?
Ja, vielleicht, ich bin gerade bei beiden irgendwie.
Ja,
also, was ich mache, ist, ich muss um 5, halb bis 6 aus dem Büro.
Ja.
Ich muss raus.
Ja.
Also wenn ich im Büro bin, muss ich dann gehen. Das war früher anders gewesen, mit Familie und Kind. Das hat sich dann irgendwie so eingependelt.
Mhm.
Eben dann um 8 Uhr wieder etwas machen. Dann bin ich aber wieder eben in der Familie, dann die andere Hirnhälfte überstrapaziert. Ja. So.
Ja,
und dann kann ich dann wieder etwas machen. Das heisst, dort strukturiert.
Ja.
Dann raus.
Ja. Ja.
Ich wollte aber auch nicht irgendwie um 8:30 ins Büro eintrudeln. Also wenn ich ins Büro gehe, bin ich spätestens um 8:15 bin ich dort. So. Also dort durch klar.
Ja.
jetzt mit Homeoffice und so weiter, bin ich aber auch der Typ, wie jetzt du bist, und sagt, jetzt muss ich schnell, ich habe das Glück, ich wohne nicht am Maldrand, jetzt weniger am See, auf den See können wir auch gehen, wir haben entsprechende Möglichkeiten, aber am Maldrand schnell rausgehen, wenn ich eine halbe Stunde habe, schnell in den Wald gelaufen, das mache ich auch, aber du hast es richtig gesagt, das habe ich auch müssen lernen, oder irgendwie, wenn man nicht mehr dran ist, lässt einem fast den Kopf nicht zu, irgendwie, schnell den Break zu suchen oder zu machen, aber der bringt einem etwas. Ich könnte mich jetzt aber nicht klar zuteilen, welcher Typ.
Ja.
Ich werde sehr wahrscheinlich meine Laptop in den Ferien mehr lesen.
Ja.
Und in meiner Laptop irgendwie das Telefon abnehmen und Kunden anrufen.
Ja. Gut, aber eben, da würde ich dich fast eher zum Ersten zählen, wo eher so die kleineren Breaks macht, wo dann nicht irgendwie nach einem halben Jahr sagt, jetzt muss ich 3 Wochen unbedingt weg und will gar nichts mehr.
Vermutlich.
Hätte ich jetzt so von außen gesagt. Ja.
Also ich ein Strichli machen dort.
Genau, jetzt meine Studie, die ich am Aufbauen bin. Genau, ja. Ja, ich habe noch 2 Fragen und da sind wir dann eigentlich am Schluss angelangt. Hast du im Bereich der Medien aktuell gerade eine Empfehlung, wo du vielleicht irgendwie gerade ein Buch gelesen hast, irgendwie einen Podcast gehört hast, irgendwie ein Doku vielleicht gesehen hast, auch eine Serie. Es muss nicht Business-Kontext sein, wo du kannst sagen, habe ich cool gefunden, sollen die anderen auch gesehen, hören.
Wow. ich muss momentan eben für das EMBA da, der HSG Corporate Governance 2 Bücher lesen bis zum 12. August und ich habe brutal den Horror. ich bin nicht so der Leser.
Ja.
Wenn mich etwas interessiert, schlinge ich mich rein, aber ich bin nicht so der Lesetyp. Aber da, ich das Buch jetzt empfehlen. Ich glaube, es heisst Corporate Governance für integrierte Corporate Governance vom Moment schnell.
Also den würdest du schon finden.
Ja, das ist vom Martin Hilb.
Okay.
Integrierte Corporate Governance. Aber
das ist kannst nur, du das empfehlen, in dem Fall?
Nein, oder? Ja, also wenn man eine Prüfung muss schreiben, ich höre, kann man das empfehlen. Aber nein, natürlich nicht. Also, ich würde das auch niemandem irgendwie androhen, respektive auf die Nase binden. Was kann ich empfehlen? Ich kann natürlich jegliche Fußball-Sportsendungen, die momentan gerade am Trocknen sitzen, kann ich empfehlen. Etwas kann ich empfehlen. Und zwar, was ich echt cool finde, ist Match of the Day auf BBC mit Gary Lineker. Mhm. Gary Lineker ist eine streitbare Person. Mhm. Ich mag ihn, wie er kommentiert, wie er das hergeht. Und ich habe mit Swisscom TV kann ich eben die Wiederholung schauen, jeweils am Sonntagmorgen. Und ich genieße das. Also Match of the Day, es ist so eine Art live kommentierte Zusammenfassung von der Premier League.
Mhm.
Und mit Expertenrunde in den englischen Medien wird es recht immer angezündet, weil es eben nicht mehr konform ist und was auch immer. Aber ich finde das genial. Match of the Day.
Kann ich unterschreiben. Das kannst du nicht wissen. Ich habe eben sehr nahen Bezug zu englischem Fußball und ist auch etwas, was ich fast jede Woche schaue. Okay. Von dem her, auch von mir gibt es dort auch ein Strichchen dazu.
Sehr schön.
Genau, ja. Und die allerletzte Frage ist, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie macht man das am besten?
Ja, sehr schön, ich heutzutage über LinkedIn. Ich glaube, das ist, ich bin auf keiner Social Media Plattform aktiv tätig, außer auf LinkedIn. Am besten dort drüber. Und sonst ins Geschäft anrufen. Dann kommt man sicher auch irgendwie noch da durch.
Ist gut. Ich werde das sicher noch verlinken, dass man dich findet auf LinkedIn. Und es bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig, als sagen, danke vielmals, Beat, für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spass gemacht.
Mir auch, Adi. Und nochmals herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.